Ostern ist vorbei. Ein paar Schoko-Ostereier liegen vielleicht noch in euren Nestern. Oder ihr habt erst Dienstag zugeschlagen und 50% Rabatt ausgehandelt. Ich weiß es nicht genau. Die Lieder von Ostern sind verklungen. Die Narzissen verblühen allmählich. Das leere Grab ist wieder in Gedanken. Wir haben gefeiert, dass Jesus lebt. Dass Hoffnung ist. Stärker ist als Angst, das Leben über den Tod gesiegt hat. Und jetzt? Nach dem Jubel, nach der Freude, nach all dem Feiern, was bleibt? Für viele von uns Stille. Wir genießen das Geschenk der Auferstehung, feiern Gott dafür im Lobpreis, aber wir sagen es nicht weiter. Die Welt da draußen wartet immer noch. Sie wartet auf Hoffnung, auf Rettung, auf das Leben, das wir gefunden haben. Wenn wir diese Freude, diese Hoffnung für uns behalten, passiert etwas Entscheidendes. Wir schweigen, obwohl wir etwas Kostbares entdeckt haben. Genau davon erzählt eine spannende Geschichte im Alten Testament. Um 850 vor Christus ist Samaria die Hauptstadt des israelitischen Nordreichs. Die Stadt liegt strategisch günstig auf einem Hügel, gut befestigt und zu der Zeit etwa 10-mal so groß wie unser Gemeindegrundstück. Doch Sicherheit nützt wenig, wenn eine Übermacht vor den Toren steht. Der aramäische König Ben-Hadad lässt die Stadt einschließen. Niemand kommt hinein und niemand hinaus. Wochenlang. Es herrscht Krieg zwischen den Aramäern und Israel. Die Vorräte gehen zur Neige. Was essbar ist, wird unbezahlbar. Selbst Dinge, die sonst als unrein oder wertlos gelten, werden zur begehrten Ware. Der Hunger entwürdigt Menschen. Die Verzweiflung treibt sie in Abgründe, die man sich kaum vorstellen will. Eine Mutter schildert dem König eine Geschichte, die jede moralische Grenze sprengt. In ihrer Not hatten zwei Frauen beschlossen, ihre eigenen Kinder zu töten und sie zu essen. Das ist kein dramatischer Effekt, sondern die nüchterne Beschreibung einer Gesellschaft am Rande des Zusammenbruchs. Der König reagiert, aber nicht konstruktiv. Er zerreißt seine Kleider, ein Zeichen tiefster Erschütterung. Doch anstatt den militärischen Gegner verantwortlich zu machen, sucht er einen Sündenbock im eigenen Land, den Propheten Elisa und damit letztendlich Gott selbst. Er macht Elisa für die Katastrophe haftbar und will ihn töten. Elisa bleibt ruhig. Während der königliche Bote noch unterwegs ist, spricht er eine kühne Prognose aus. Schon am nächsten Tag werde es wieder Lebensmittel im Überfluss geben, und zwar günstig, öffentlich zugänglich, direkt am Stadttor. Ein hoher Offizier reagiert mit Spott. Selbst wenn sich der Himmel öffnen würde, sagt er sinngemäß, wäre das unmöglich. Für ihn ist die Lage eindeutig, militärisch, wirtschaftlich, logistisch, aussichtslos. Elisa entgegnet knapp, du wirst es sehen, aber nicht selbst davon profitieren. So steht die Stadt zwischen Hunger und Hoffnung und alles hängt an einem einzigen kühnen Satz von Elisa. Hier beginnt die Geschichte der heutigen Predigt. In derselben Nacht sitzen vier schwerkranke Männer vor dem Stadttor. Als Aussätzige gehören sie ohnehin nicht mehr zur normalen Stadtgemeinschaft. Also treffen sie eine rationale, wenn auch riskante Entscheidung. Sie gehen ins feindliche Lager. Schlimmer als der sichere Hungerstod kann es kaum werden. Doch dort erwartet sie keine Armee, keine Soldaten, keine Wachen, nur verlassene Zelte. Die Aramäer hatten in der Nacht ein gewaltiges Geräusch gehört, als würde ein riesiges Heer anrücken. In Panik flohen sie, ließen alles zurück, Nahrung, Kleidung, Wertgegenstände. Aus militärischer Sicht sicher eine Massenpanik. Aus biblischer Perspektive das Eingreifen Gottes. Die vier Männer essen zunächst selbst und bereichern sich an den Geschätzen, die sie so im Lager fanden. Dann halten sie inne. Sie erkennen die moralische Dimension der Situation. Während die Stadt hungert, sitzen sie im Überfluss. Dann sagten sie zueinander, was wir tun, ist nicht richtig. Heute ist doch ein Freudentag und wir haben eine gute Nachricht. Wenn wir schweigen und bis zum Morgengrauen warten, machen wir uns schuldig. Kommt, lasst uns gehen und es im Palast des Königs melden. Sie liefen zum Stadttor und meldeten alles dem Königshaus. Zunächst überwiegt Misstrauen. Man vermutete eine Falle. Doch Kundschafter bestätigen, das Lager ist tatsächlich verlassen. Die Nachricht verbreitet sich, die Tore öffnen sich, die Menschen strömen hinaus. Innerhalb weniger Stunden kehrt sich die wirtschaftliche Lage vollständig um. Lebensmittel sind reichlich vorhanden und billig. Genau wie von Elisa prophezeit. Im Gedränge am Stadttor wird ausgerechnet jener Offizier, der gespottet hatte, niedergetrampelt. Er sieht mit eigenen Augen, dass das Unmögliche eingetreten ist, doch für ihn ist es zu spät. Ein Ereignis aus der Geschichte Israels, bei der Gott wieder einmal eingegriffen hat, um sein Volk zu retten. Ein Ereignis, das vier Männer mitgeprägt haben. Vier schwerkranke Männer, die gewissermaßen zwischen all den Fronten lebten. In die befestigte Stadt dürfen sie nicht hinein, weil man sie wegen Krankheit ausgeschlossen hat. Zu den Soldaten gehören sie natürlich auch nicht. Also bleiben sie draußen am Stadttor und schlagen sich irgendwie durchs Leben, mehr schlecht als recht. Vier Männer, die verzweifelt und mutig zugleich waren. Aus Menschen, die kaum wussten, wie sie den nächsten Tag überstehen sollen, werden auf einmal Gerettete. Statt Hunger und Angst erleben sie Fülle und merken, ihr Leben hat sich in einem Moment komplett verändert. Was sie im verlassenen Lager der Aramäer vorfanden, war ein unerwartetes Geschenk. Sie brauchten nichts tun, außer nur zuzugreifen. Sie haben dafür nichts geleistet, nichts erkämpft. Mich erinnert das an den Siegesruf von Jesus am Kreuz. Es ist vollbracht. Es ist getan. Alles erledigt. Du brauchst nur noch zuzugreifen. Du brauchst nur noch das Geschenk des Glaubens anzunehmen. Und dieses Geschenk wird wirksam, wenn du Jesus vertraust, wenn du sagst, ich brauche dich, vergib mir, führe mein Leben. Das ist doch wunderbar. Die Beziehung zu Gott, dem Vater, wurde durch Jesu am Kreuz wiederhergestellt. Und er lädt uns alle ein, dich und mich zuzugreifen, dieses Geschenk der Liebe und Vergebung Gottes anzunehmen. Es ist vollbracht, alles erledigt, der Feind ist weg, der Tod besiegt. Das Geschenk Gottes liegt wie ein Paradies vor dir. Mein Jesus, mein Retter. Manchmal loben wir Jesus mit unseren Liedern als den Rettern, so wie vorhin auch. Und genau das haben die vier Männer erlebt. Sie wurden aus ihrer ausweglosen Situation gerettet, und sie haben für ihr Leben eine neue Hoffnung gespürt. Bei den vier Männern spielt sich das auf einer sehr materiellen Ebene ab, wenn es da im Bibeltext heißt, Sie aßen sich erst einmal satt und stillten ihren Durst, dann rafften sie alles an Silber, Gold und Kleidern zusammen, was sie dort im Zelt finden konnten. Ich bin mir sicher, dass es die Männer aber auch emotional berührt hat. Da war sicher Freude und Erleichterung. Auch wenn die Männer zunächst im Stillen genießen, haben sie vielleicht miteinander gescherzt, sich gegenseitig angestupst und nach dem Motto, das gibt's doch gar nicht. Was haben wir denn für ein Glück? Oder hätten sie damals schon moderne Begriffe gehabt, hätte vielleicht jemand laut Jackpot gerufen. Da war Party angesagt. Ich kann die Männer verstehen. Sie kommen aus einer schier aussichtslosen Situation, zwischen allen Fronten hängen sie da und nun sind plötzlich alle Sorgen und Ängste verflogen. Als Christen genießen wir ja auch unsere Rettung und die Gemeinschaft untereinander und mit Gott. Das zeigen wir, wenn wir zusammen singen, Gott loben, das Abendmahl feiern, Gottesdienste besuchen oder uns in Hauskreisen treffen. Nach einer Taufe applaudieren wir, weil wir uns mitfreuen. Wir freuen uns gemeinsam darüber, dass wir Jesus als unseren Retter gefunden haben und mit ihm durchs Leben gehen dürfen. Wir freuen uns darüber, Gott Vater zu nennen, und wir bestärken einander in diesem Glauben. Es tut einfach gut, Christ zu sein. Es tut gut, Teil einer Gemeinschaft zu sein, in der man sich zu Hause fühlt. Und dann kommt da bei den Männern vor Samaria dieser Moment, wo das Gewissen erwacht. Was wir tun, ist nicht richtig. Heute ist doch ein Freudentag und wir haben eine gute Nachricht. Wenn wir schweigen und bis zum Morgengrauen warten, machen wir uns schuldig. Kommt, lasst uns gehen und es im Palast des Königs melden. Was geht da in den Köpfen der Männer vor? Die Menschen in Samaria haben sie ausgesondert, abgeschoben vor die Stadtmauer. Die Menschen in der Stadt hatten Angst, sich anzustecken. Mit der Isolation wollten sie sich davor schützen. So etwas kannten die Menschen schon lange. Schon in den alten Gesetzen während der Wüstenwanderung gab es Regeln, wie man mit ansteckenden Krankheiten umgehen soll, nämlich genau so. Ich weiß nicht, wie du das einordnest, aber für mich wäre es gut nachvollziehbar, wenn sich das Mitgefühl der Männer für die Bürger in der Stadt in Grenzen hält. In ihren Worten klingt für mich auch Mitgefühl nicht irgendwie durch. Was ich aber spüre, ist ihre Verantwortung. Sie wissen, dass sie etwas unternehmen müssen, sonst würden sie sich schuldig machen. Dieses Pflichtbewusstsein, diese Verantwortung, die steht im Vordergrund, mehr als Mitgefühl. Deshalb gilt für die Männer, heute ist ein Freudentag, wir haben eine gute Nachricht, die wir nicht verschweigen dürfen. Zudem leben in der Stadt vermutlich auch ehemalige Nachbarn und Freunde der Aussätzigen. Zu guten Zeiten haben ihnen diese Menschen bestimmt auch etwas zukommen lassen oder über die Stadtmauer geworfen. Es sind also teilweise nicht irgendwelche Menschen, sondern Menschen, die ihnen wichtig sind. Und dann diese Überlegung, wir leben jetzt hier wie die Made im Speck und da drüben haben sie nicht mal sprichwörtlich das Hungertuch, an dem sie nagen können. Wir haben eine Verantwortung für die Menschen in Samaria. Wenn wir das auf uns übertragen, wir wissen, was Jesus für uns getan hat und wie sehr Gott uns liebt. Ein Freudentag. Auch wir haben eine Verantwortung und die hängt nicht davon ab, ob wir gerade Mitgefühl spüren oder zu unserem Gegenüber eine emotionale Verbindung haben. Als Christ hast du eine richtig gute Nachricht, die einfach zu wichtig ist, um sie für dich zu behalten. Du darfst sie weitergehen, egal wie du dich gerade fühlst. Für uns ist Gemeinde ein sicherer Ort, ein Ort, an dem wir uns wohlfühlen und zu Hause sind. Aber da drüben haben die Menschen Sorgen und Ängste und wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und wir kennen Jesus, dem auch sie sich anvertrauen dürfen. Bei uns als Gemeinde geht es nicht um irgendwelche Plakatwerbung, mit denen wir uns unbekannte Menschen in unsere Gemeinde einladen wollen. Gott liebt nicht nur die Menschen da draußen, er liebt deine Nachbarn, deine Kollegen, deinen Freund. Und vielleicht will Gott genau dich gebrauchen, damit dieser Mensch ihn kennenlernt. Bist du dir bewusst, dass du hier eine Verantwortung gegenüber anderen hast? Noch eine Kleinigkeit lässt bei den Männern aufhorchen. Sie wollen nicht bis zum Morgengrauen warten. Das erscheint ihnen zu spät. Und ehrlich gesagt, das kann man gut verstehen. Die Situation in der Stadt war lebensbedrohlich. Jede Minute zählt. Jede Minute kann Menschenleben retten. Sie haben also nicht nur eine wichtige Botschaft, sondern auch eine eilige Botschaft. Im zweiten Brief von Paulus an die Korinther schreibt er: Lasst das, was Gott euch schenkt, nicht wirkungslos bleiben, denn Gott sagt, zur richtigen Zeit habe ich dich gehört, am Tag der Rettung habe ich dir geholfen. Darum gilt, jetzt ist genau diese richtige Zeit, in der Rettung möglich ist. Auch hier mahnt Paulus zur Eile. Genau darum geht es hier. Die Männer aus der Geschichte hatten eine gute Nachricht. Die Gefahr war vorbei. Es gab wieder Nahrung, es gab Hoffnung. Und ihnen war klar, diese Nachricht für sich zu behalten, das wäre falsch. Andere Menschen mussten davon erfahren, und zwar schnell. Und das lässt sich auf uns übertragen. Auch wir haben eine gute Nachricht, die Botschaft von Jesus, dass Gott Menschen liebt und Beziehungen zu ihnen haben möchte. Dass es Hoffnung gibt, Vergebung, einen Neuanfang. In beiden Texten wird die Dringlichkeit spürbar. Also nicht nur, es wäre schön, wenn du bei Gelegenheit mal informieren könntest, also nur, wenn es dir passt und wenn es auch für dich okay wäre. Nein, hier steht etwas von nicht warten. Hier steht etwas von jetzt, unverzüglich. Diese Dringlichkeit kennen wir auch aus unserem Alltag. Im BGB gibt es einen Begriff ohne schuldhaftes Verzögern. Das heißt, so schnell handeln, wie es vernünftig und möglich ist. Gott liebt alle Menschen und möchte die Beziehung zu ihnen haben. Er möchte in Beziehung zu ihnen leben. Aber woher sollen sie es wissen, wenn es ihnen keiner sagt, um mal Römer 10 zu bemühen? Menschen können sich nur dann ganz bewusst zu Gott stellen, wenn sie Vertrauen zu ihm gefunden haben. Dieses Vertrauen entsteht aber nicht einfach von sich selbst. Es wächst, wenn man von ihm hört. Damit Menschen davon hören können, braucht es andere, die diese Botschaft weitergeben. Und damit diese Botschaft weitergegeben wird, braucht es Menschen, die losgehen und sie bringen. Genau das ist passiert. Die Botschaft wurde weitergegeben und sie hat Menschen erreicht. Und das ist der dritte Schritt der vier Männer. Kommt, lasst uns gehen. Nach der Erkenntnis kommt die Überlegung und nun wird konsequent und unverzüglich gehandelt. Sie liefen noch mitten in der Nacht zum Stadttor und berichteten den Torwächtern, was sie gesehen haben. Sie, also gemeinschaftlich, liefen, auch hier wieder der Ausdruck der Eile, zum Stadttor nicht hinein. Sie respektierten die Regeln und die Distanz, die ihnen von den Bürgern der Stadt auferlegt war. Und dann berichteten sie, was sie gesehen und was sie erlebt haben. Sie konnten der Stadt sagen, dass die Gefahr durch die Aramäer vorbei ist. Die feindliche Armee war weg. Für die Menschen der Stadt war es eine lebenswichtige Botschaft, eine lebenswichtige Nachricht. Konkret, lebensnah und relevant. Und genauso funktionieren gute Nachrichten. Sie holen Menschen dort ab, wo sie gerade stehen. Sie haben mit ihrem echten Leben zu tun. Und so ist es auch mit der Botschaft von Jesus. Seine Liebe gilt uns und sie kann unser Leben verändern. Das ist es, was die Menschen abholt und begeistern kann. Ich erinnere mich an zwei sehr unterschiedliche Beispiele. In den 80er Jahren hatten wir in unserer Gemeinde einen ehemaligen U-Boot-Kommandanten aus dem Zweiten Weltkrieg. Er hat uns im Jugendkreis berichtet, wie er Gott im Krieg in dieser beängstigenden Situation eines U-Bootes in feindlichen Gewässern erlebt hat. Spannend war das schon. Aber es hatte nicht wirklich sehr viel Relevanz für uns Jugendliche in den 80er Jahren. In den 90er Jahren kam ein junger Werkzeugmacher über seine Freundin bei uns in den Jugendkreis. Als junger Christ konnte er sehr begeistert erzählen, was er gerade mit Jesus erlebt hat. Nichts Spektakuläres. Das waren manchmal nur winzige Details, die ihn begeistert haben, in denen er aber Jesu Wirken gesehen hat. Das war relevant. Ein Mensch unserer Generation mit aktuellen Erlebnissen, das hat auch uns andere für Jesus begeistert. Zum Glück hat sich dieser damals sehr junge Mann seine Begeisterung von Jesus bis heute erhalten. Merkst du, worauf es ankommt? Nicht auf große Geschichten. Auch musst du Jesus nicht beweisen. Wenn du sensibel dafür bist, wo Jesus in deinem Leben wirkt, dann darfst du davon erzählen, gerne in einem Abendmahl-Gottesdienst, aber besser noch bei deinen Freunden und Bekannten. Sie sollen doch auch die Chance haben, sich für Jesus zu begeistern. Und wenn sie deine Begeisterung erleben, dann kann das anstecken. Vielleicht denkst du, ich kann das nicht. Ich finde nicht die richtigen Worte. Die vier Männer hatten auch keine Predigt vorbereitet. Sie haben einfach erzählt, was sie gesehen und erlebt haben. Die vier Männer aus unserer Geschichte sind zur Stadt gelaufen, weil sie etwas entdeckt hatten, das die anderen unbedingt wissen mussten. Das hat sie motiviert. Sie fühlten sich verantwortlich. Die Menschen in Samaria wären gestorben, wenn niemand gegangen wäre. Und auch heute leben Menschen ohne Hoffnung, ohne Vergebung, ohne Perspektive über den Tod hinaus. Die vier Aussätzigen waren dankbar für ihre Rettung und wollten diese gute Nachricht mit allen teilen. Da sahen sie ihre Verantwortung. Kleine Randbemerkung. Spannend finde ich, dass die Rettung nicht durch den mächtigen, angesehenen König kommt, sondern durch soziale Außenseiter. Niemand ist so unwichtig, als dass Gott ihn oder sie nicht gebrauchen könnte. Das zieht sich durch viele biblische Berichte. Weihnachten sind es die Hirten, durch die sich die gute Nachricht von der Geburt Jesu verbreitet. Hier sind es die Aussätzigen. Die Berufe der Jünger waren nun auch nicht gerade gesellschaftlich in der Oberliga. Und Frauen als Zeugen am Ostermorgen, das war damals auch fraglich. Die Botschaft dahinter ist klar. Es kommt nicht darauf an, wer du bist oder welchen Status du hast. Entscheidend ist, was du erlebt hast und ob du bereit bist, davon zu erzählen. Du musst niemanden überzeugen, das ist Gottes Aufgabe. Aber du darfst Zeuge sein. Und jetzt wird's persönlich. Jesus möchte mit dir Menschen erreichen. Er möchte durch dich seine gute Nachricht verbreiten. Stell dir einmal die Frage, wer wartet auf dich? Wer in deinem Umfeld könnte davon profitieren, wenn du ihm erzählst, was du erlebt hast? Wer ist in deinem Leben ein Mensch, der diese gute Nachricht hören sollte? Hast du einen Namen oder ein Gesicht vor Augen? Vielleicht ist der nächste Schritt ein Gespräch, vielleicht eine Einladung zum Kaffee oder Tee. Vielleicht auch nur der einfache Satz: Darf ich dir erzählen, was ich mit Gott erlebe? Gott braucht keine perfekten Menschen. Gott gebraucht verfügbare Menschen. Damals Aussätzige, Weihnachten die Hirten, heute dich. Die Frage ist nicht, kannst du das, sondern bist du bereit? Ich habe diesen Gottesdienst betitelt mit: Einer muss es sagen und Gott sucht Herzen, die es tun. Vielleicht bist du genau so ein Mensch. Ich bete. Himmlischer Vater, du willst uns retten aus unserer auswegslosen Situation. Du willst uns mit deiner Liebe begegnen. Danke, dass dein Sohn Jesus Christus durch seinen Tod am Kreuz diese Rettung möglich gemacht hat. Danke für die Menschen, die es uns erzählt haben. Gib uns den Mut, es auch anderen Menschen in unserem Umfeld zu erzählen. Amen.